Luther hat gesagt, allein durch das Wort. Deshalb sind viele Kirchen auch so leer. Da ist der Pfarrer, allein durch das Wort. Fabian Vogt, Pfarrer und Kabarettist. Bei uns ist es zum Glück nicht so heute. Allein durch das Wort, darum ging es schon vor etwa einem Jahr, als wir mit Lukas 4 angefangen sind. Und darum geht es auch heute. Allein durch das Wort kann man den Teufel besiegen. Wir sind beim zweiten Teil der teuflischen Versuchung, Lukas 4. Und wer damals da war, ich glaube, es war schon im Sommer letzten Jahres, ging es um den Anfang von Lukas 4. Und dass der Herr Jesus, uns noch mal kurz zurückerinnern, der Herr Jesus, in die Wüste geführt worden vom Heiligen Geist und hat dort gefastet, 40 Tage lang. Und in dieser Zeit, ganz besonders auch am Ende dieser Zeit, ist er vom Satan in Versuchung geführt worden. Und allein durch das Wort hat er ihm widerstehen können. Wenn wir da nochmal dran denken, was ist das eigentlich für eine Situation? Jetzt sagen wir ja, jeder Christ, der aus der Höhe von Gott geboren ist, wiedergeboren ist, ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Sein Leben wird durch den Heiligen Geist bestimmt. Er wird geführt durch den Heiligen Geist. Wie kann es dann sein, dass plötzlich der Satan an einen herankommt und anfängt, einen zu führen? Ich lese uns den heutigen Predigttext, Lukas 4, wir haben die Verse 5 bis 8. Der Teufel führte ihn, also Jesus, auf einen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Wieder wehrte Jesus ab. Nein, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem Leben, aber es ist doch wohl oft so, wenn man gerade richtig gute Erlebnisse hatte, auch im Geistlichen, mit Gott, mit Jesus, auf einem richtigen Höhenflug ist, dann kommt hinterher ganz oft ein tiefes Tal. Jesus ist ja zu Beginn oder bevor diese Versuchungen waren, von Johannes dem Täufer getauft worden. Und was war das für ein Ereignis? Er ist quasi öffentlich in seinen Dienst eingeführt worden, denn der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Also geisterfüllt. Und geisterfüllt geht er in die Wüste und fastet. Und nun heißt es hier in unserem Vers 5, der Teufel führte ihn auf einen Berg. Wie kann das sein? Voll Heiligen Geistes? Eigentlich wird das Leben bestimmt durch den Heiligen Geist und man wird geführt durch den Heiligen Geist. Und plötzlich kommt der Teufel und führt einen? Man kann, glaube ich, nicht genau sagen, ob Jesus hier körperlich auf diesen Berg geführt wurde oder ob das nur in Gedanken passierte. Körperlich kann man sich ja noch wehren, wenn man von jemandem irgendwo hingeführt wird. Das merkt man. Da kann man sagen, nein, ich gehe nicht mit. Den Kindern wird das beigebracht, geh nicht mit fremden Leuten mit. Wenn der Teufel an uns immer so rantreten würde, sichtbar, in Gestalt, als Teufel vielleicht, vielleicht aber auch als Mensch, und wir wissen, Paulus hat das mal geschrieben, manchmal sogar als Engel des Lichts, verkleidet. Fies, oder? Aber wenn er uns sichtbar irgendwo hinführen will, dann fällt es uns vielleicht leichter zu sagen, nein. Aber die Gedanken? Könnt ihr eure Gedanken immer so gut bestimmen, dass eure Gedanken nicht mal irgendwo hingeführt werden, wo ihr vielleicht gerade gar nicht möchtet? Das ist manchmal nicht so leicht. Es gibt dieses Sprichwort: Du kannst nicht verhindern, dass dir eine Taube auf den Kopf macht, aber du kannst wohl verhindern, dass sie ihr Nest auf deinem Kopf baut. Und darum geht es auch in unserem Text. Ganz am Ende haben wir gelesen, dass Jesus mit der Schrift, mit der Heiligen Schrift, dem Satan begegnet und sagt: In der Schrift heißt es, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Und das ist quasi ja auch schon die Lösung, wie wir Versuchungen auch in Gedanken zu widerstehen haben. Nur mit der Schrift. Also der Teufel führte Jesus jetzt. Und das ist vielleicht auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wer von euch fastet. Manche tun das ja. Man erwartet sich eigentlich in so einer Fastenzeit ganz besondere Gottesbegegnungen. Offen zu sein für das Reden Gottes, frei zu sein für das Reden Gottes, für die Führung des Heiligen Geistes. Aber, und das ist eine gewisse Warnung, solche Zeiten sind auch immer eine besondere Gefahr, weil auch der Teufel versucht, Gedanken zu führen. Und in so einer Zeit der Schwäche, Jesus hatte 40 Tage lang gefastet, in so einer Zeit der körperlichen Schwäche ist man vielleicht auch besonders angreifbar, anfechtbar. Und der Teufel führte ihn auf einen Berg. Jesus geht sozusagen mit, also ob körperlich oder in Gedanken wissen wir nicht, aber er geht mit. Und der Teufel kann ihm sogar in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt zeigen. Was würde dir der Teufel zeigen, wenn er dich versuchen will? Jesus ist der Sohn Gottes und er weiß, dass alle Reiche der Welt einmal ihm gehören werden und er über sie herrschen wird. Psalm 2. Gott wird ihm alle Reiche der Welt geben. Womit bist du erreichbar, angreifbar? Wonach sehnst du dich in deinem Leben? Womit würde der Teufel dir vielleicht kommen? Was würde er dir zeigen? Und was würde er dir vielleicht geben wollen, bevor Gott es für dich bereithält? In einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt, und er bot sie Jesus an, und dann spricht der Teufel: Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen. Macht. Nicht jeder von uns hätte da ein Interesse dran. Und vielleicht doch, Macht, vielleicht nur im kleinen Bereich, in der Familie, im Arbeitsplatz. Reizt dich das, Macht zu haben, herrschen zu können, irgendwas bestimmen zu können? Fängt ja manchmal schon im Kindergarten an, ich will aber der Bestimmer sein. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht, also auch Schönheit, auch mit Schönheit kann man jemanden verführen. Will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Der Teufel sagt also hier, ihm ist das alles übergeben, diese Macht über die ganze Welt und ihre Pracht. Stimmt das eigentlich? Jesus sagt später, im Johannesevangelium kann man das nachlesen, der Teufel ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wir müssen also durchaus damit rechnen, dass der Teufel uns auch einfach anlügt. Lügt er vielleicht hier auch den Herrn Jesus an, wenn er sagt, mir ist diese Macht und Pracht übergeben und ich schenke sie, wem ich will? Nun, Jesus ist zu 100% Mensch, aber er ist genauso zu 100% Gott. Und er weiß, dass ihm all diese Macht mal gehören wird, wenn sein Reich sichtbar aufgerichtet wird auf dieser Erde. Er würde den Teufel doch sofort durchschauen, wenn das nicht stimmen würde, was hier steht, dass der Teufel behauptet, mir ist sie übergeben. Ich will jetzt hier in dieser Predigt keine ganze Lehre bringen, was die Bibel über den Teufel sagt und über Engel sagt. Aber ein paar Dinge müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen, um das hier zu verstehen, was hier passiert. Manche von euch haben schon mal das Buch Hiob gelesen im Alten Testament. Da passiert ja am Anfang etwas, was Hiob selber wohl nie erfahren hat. Aber da gibt es eine Versammlung von Engeln im Himmel, vor Gott, dem Vater. Und einer dieser Engel ist der Satan. Und der Satan sagt, dieser Hiob, der hat dir zwar immer schön treu gedient, aber nimm ihm mal weg, was du ihm alles geschenkt hast, dann wird er dich verleugnen, wird er seinen Glauben und sein Vertrauen auf dich doch sausen lassen. Und das Erschreckende ist, Gott lässt den Satan an dieser Stelle gewähren. Der Satan darf Hiob so einiges wegnehmen. Bis zum Schluss auch sogar seine Gesundheit. Die Geschichte geht gut aus, wir wissen das. Gott sei Dank. Aber es könnte uns erschrecken, was der Satan doch für einen Einfluss hat und im Grunde für eine Macht hat. Wenn man so ein bisschen durch das Alte Testament durchstreift und mal guckt, was kann man da über den Teufel lesen, dann fängt das ja schon sehr früh an, im Garten Eden. Griechisch würde man sagen Paradies. Da tritt der Teufel in Gestalt der Schlange an Eva und Adam heran und er argumentiert auch und sagt, hey, ihr könnt ruhig von diesem Baum dort essen. Ihr werdet sein wie Gott. Der Teufel war also sogar im Garten Eden. Und es gibt im Alten Testament in Hesekiel 28 und Jesaja 14 noch weitere Stellen, die die meisten Ausleger, sowohl christliche als auch jüdische, auf den Satan beziehen. Wortwörtlich ist da die Rede von in Jesaja 14 von dem Fürsten, dem König von Babylon, und in Hesekiel 28 von dem Fürsten von Tyrus. Aber wenn man dann diesen Abschnitt so liest, wir machen das jetzt hier nicht, das führt zu weit, aber wenn man das so liest, dann merkt man, hinter diesen rein irdischen Königen scheinen geistliche Mächte zu stehen. Die sind irgendwie verbunden, das korrespondiert irgendwie mit Engelmächten. Und wenn man mal so durch die ganze Bibel geht, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass vielleicht sogar jedes Reich einen Engelfürsten über sich hat. Nun ist es so, dass in diesen Stellen, die ich eben genannt habe, doch von Luzifer die Rede ist, einem Lichtträger, der gefallen ist und eine ganze Menge Engel mit sich gezogen hat. Und man kann wohl davon ausgehen, dass das eben der Teufel, der Satan ist. Ein gefallener Engel. Jesus selber nennt später, man kann das auch in Johannes Kapitel 12 nachlesen, den Satan den Fürst dieser Welt. Und von Fürsten war auch eben dort zum Beispiel in Hesekiel 28 die Rede. Fürst dieser Welt. Dieses Wort Fürst, im Griechischen steht da Archon, kann auch heißen der Oberste, der Erste oder der Herrscher. Herrscher dieser Welt, Kosmos steht da im Griechischen für Welt. Herrscher dieses Kosmos nennt Jesus im Johannesevangelium dreimal nicht seinen Vater, sondern den Teufel. Herrscher dieser Welt. Und ganz konsequent greift Johannes in seinem ersten Brief, oder war es im zweiten, ich weiß es nicht genau, greift in einem seiner Briefe das auf und sagt, liebt nicht diese Welt, liebt nicht diesen Kosmos. Und zählt dann nur ein paar negative Dinge aus, die aus dieser Welt kommen, die diese Welt uns anbieten kann. Wer die Welt liebt, hat Gott nicht lieb. So weit geht Johannes in seinem Brief, das zu behaupten. Und wenn man dann weiß, dass Jesus gesagt hat, der Fürst dieser Welt ist eben gerade Satan, der Teufel, der Herrscher dieser Welt, dann macht das Sinn, oder? Das heißt nicht, dass wir hier nichts aus der Hand Gottes annehmen dürfen und genießen dürfen in dieser Welt, aber Herrscher dieses Weltsystems, der Zeitgeist, der Herrscher in der Luft, schreibt Paulus, meine ich, in einem seiner Briefe, ist eben der Satan. Jesus hat noch einen anderen Begriff, nee, das ist Paulus im 2. Korintherbrief. Da sagt Paulus, der Gott dieser Welt ist der Teufel. Der Gott dieser Welt. Aber nun steht hier an dieser Stelle, wo Paulus das schreibt, für Welt nicht Kosmos. Denn der Gott des Kosmos ist nach wie vor der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Gott, der allmächtige und barmherzige Gott, den wir anbeten und als Vater haben. Paulus benutzt dort ein anderes Wort für Welt, nämlich Äon. Und das heißt eher so Zeitalter. Der Gott dieses Zeitalters, in dem wir leben, ist der Teufel, sagt er. Und das macht das nochmal wieder umso brisanter. Der Gott dieses Zeitalters, ganz oft eben der Zeitgeist, der diese Welt und dieses Zeitalter bestimmen will, ist eben der Teufel. Und genau damit tritt ja nun der Teufel an Jesus ran und sagt, alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Es könnte was dran sein. Es könnte was dran sein. Es ist vielleicht keine Lüge, dass sie ihm übergeben ist. Aber der Teufel hat immer eine Bedingung. Sowas wie Gnade gibt es beim Satan nicht. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Im Griechischen ist das ein Wort, niederwerfen und anbeten, proskyneo. Und das ist gar nicht unbedingt jetzt so rein göttlich zu verstehen, sondern auch ein Wort, was für Herrscher verwendet wurde. Kniend jemandem huldigen. Bedeutet eigentlich anerkennen, dass er mächtig ist, über allen steht. Man akzeptiert ihn als Bestimmer, als Herrscher. Niederknien und huldigen, das möchte der Teufel von Jesus. Übrigens Teufel, unser Abschnitt hier fängt mit dem Wort an, der Teufel führte ihn auf einen Berg. Es gibt drei Worte im Neuen Testament für den Teufel. Das Wort, was hier steht, ist Diabolos. Das heißt vom Griechischen her so viel wie Durcheinanderwirbler, Durcheinanderbringer. Es gibt noch das andere Wort und das ist eigentlich auch im Griechischen Satanas. Es ist eigentlich so die Übertragung von dem hebräischen Wort Satan. Also ihr kennt diese beiden Begriffe, Teufel und Satan, und sie sind gleich häufig. 36 Mal und 37 Mal oder so im Neuen Testament werden sie verwendet. Also das ist austauschbar. Aber dieser Begriff Teufel, der hat immer so die Bedeutung der Widersacher Gottes, aber auch der Widersacher der Kinder Gottes. Der Verleumder, der Ankläger heißt es auch. Und Jesus schreibt auch einmal, dass der Teufel alle Zeit die Kinder Gottes vor Gott anklägt. So ein Petzer sozusagen. Ein Ankläger, die Kinder Gottes schlecht machen. Das ist ja genau das, was er bei Hiob gemacht hat. Und es gibt noch ein drittes Wort, Beelzebub oder Beelzebul. Es kommt nicht so oft vor, ich glaube 7 oder 8 Mal im Neuen Testament. Das gibt so eine Verschreibung von diesem Wort, dann heißt es Herr der Fliegen. Aber es heißt eigentlich Herr der Dämonen. Also der Teufel hat eine ganze Menge Engel auf seiner Seite auch. Und die nennt das Neue Testament Dämonen. Er ist nicht alleine am Werk. Und er ist der Herr dieser Dämonen. Diese drei Worte kommen so für Teufel vor im Neuen Testament. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Gute Engel, in Anführungszeichen, würden das nie verlangen. In der Offenbarung wird ja der Johannes in den Himmel erhoben und kriegt Visionen, kriegt Dinge gezeigt, die später auf dieser Erde passieren werden. Und ein Engel ist sein Führer durch diese Visionen. Und an einer Stelle möchte Johannes vor diesem Engel niederfallen. Und der Engel wehrt ihn ab und sagt, tu es nicht, nur vor Gott darfst du niederfallen. Er ist ein vorbildlicher Engel, der weiß, wer der Oberherr ist und lässt sich nicht anbeten und huldigen. Zwei Engel kommen namentlich im Neuen Testament vor, Michael und Gabriel. Gabriel, der hat sogar die Geburt angekündigt, erst von Johannes dem Täufer und dann von unserem Herrn Jesus. Maria erschienen. Das ist Gabriel. Und dann gibt es noch den Engel Michael. Im Judasbrief, Judasbrief im Neuen Testament ist übrigens nicht der Judas, der Jesus verraten hat, sondern ein Halbbruder von Jesus. Es gibt zwei Briefe im Neuen Testament, die von Halbbrüdern von Jesus tatsächlich geschrieben sind. Jakobus, Jakobusbrief und eben der Judasbrief. Und im Judasbrief wird auch dieser Engel Michael genannt. Und dort wird er Erzengel genannt. Auf Griechisch Archangelos. Der Erste, der Oberste. Archon, der Herrscher, steckt da wieder drin. Und wenn wir uns jetzt erinnern, dass Jesus den Teufel Archon dieser Welt nennt, schließt sich da auch wieder so ein kleiner gedanklicher Kreis. Der Teufel hat offensichtlich als Verfügungsbereich, als seinen Machtbereich, als seinen Herrschaftsbereich tatsächlich den Kosmos gekriegt. Der Erzengel, der Archangelos Michael, der hat ganz besonders das Volk Israel unter seine Fittiche gekriegt. Deswegen taucht er übrigens auch gar nicht auf in den Evangelien. Er taucht erst wieder später in der Offenbarung auf, wo nämlich die Gemeinde, die christliche Gemeinde, längst in den Himmel entrückt ist und auf der Erde die große Trübsal für Israel anfängt, die ja auch schon in den alttestamentlichen Propheten angekündigt war. Und plötzlich taucht der Erzengel Michael wieder auf. Ist ja kein Wunder, es ist der Führer und Engel und Leiter des Volkes Israel, ganz besonders für Israel da ist. Und er kämpft sogar mit dem Satan im Himmel. Und es geht ja gut aus, in Offenbarung 12 wird der Satan auf die Erde geworfen. Für den Himmel ist das gut. Und was lernen wir daran? Der Satan ist im Himmel. Der hat immer noch, wie bei Hiob, Zutritt zu der Engelversammlung. Der hat immer noch seine Macht. In Offenbarung 12 wird er auf die Erde geworfen und da heißt es dann sogar, wehe dir Erde. Und glückselig alle, die schon im Himmel sind. Heißt es da tatsächlich. Da auf der Erde, in der großen Trübsal, da ist kein Zuckerschlecken. Und der Teufel wird da nochmal rumgehen, weil er weiß, dass er nur wenig Zeit hat und nochmal sein großes Verführungswerk fortsetzen. Dieser Satan hat also wahrscheinlich recht und lügt an dieser Stelle nicht, wenn er sagt, ihm ist diese Macht tatsächlich übergeben. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, so ähnlich wie das ja auch in weltlichen Systemen ist. Denken wir mal an unser Land. Wir haben einen Kanzler, eine Kanzlerin jetzt schon recht lange, für die Regierungsgeschäfte. Aber man kann nicht alles selber machen. Man setzt Unterautoritäten ein. Die Kanzlerin hat Minister und Ministerinnen. Ich nehme mal jetzt immer nur die männliche Form, das ist einfacher. Also der Kanzler, die Kanzlerin hat Minister. Minister wieder haben Staatssekretäre, die dann so die eigentliche Arbeit machen. Aber die Minister bestimmen erstmal so die grobe Richtung, müssen auch die Verantwortung tragen. Wenn irgendwas schief geht, müssen die ihren Hut nehmen. Vielleicht ist das im Reich Gottes ganz ähnlich. Und tatsächlich, wir kriegen da so viele Hinweise drauf, wenn ihr durch das Alte Testament lest, dass, ich habe es vorhin schon angedeutet, über jedem Reich irgendwie auch ein Engelfürst steht. Offensichtlich ist es tatsächlich so, dass Gott Engel eingesetzt hat, um Sachen zu ordnen, um Sachen zu regieren. Und dieser Engel, der schon sogar in den Garten Eden durfte, war ausgerechnet der, der zum großen Widersacher wurde oder geworden ist, schon vorher, zum großen Widersacher Gottes. Jetzt kann man die Frage stellen, warum lässt Gott den eigentlich gewähren? Warum lässt Gott den Satan eigentlich gewähren? Hätte er ihn nicht schon viel eher vernichten können? In Offenbarung 20, fast ganz am Ende der Bibel, wird der erst gebunden und in den Abgrund geworfen. Dass wenigstens im tausendjährigen Reich Ruhe ist vor den Verführungen Satans. Und danach muss er doch nochmal, das heißt, er muss nochmal losgemacht werden nach dem tausendjährigen Reich. Und er verführt wieder die Menschen, die auf der Erde noch leben. Warum führt Gott das so? Warum lässt Gott den Satan so lange gewähren? Ihr könnt von mir da keine Antwort erwarten. Man kann vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, versuchen, Parallelen zu ziehen. Manche von euch werden das aus dem Berufsleben kennen. Da gibt es Hierarchien in den Firmen, Zwischenebenen. Bei uns zum Beispiel gibt es Abteilungsleiter, dann kommen Bereichsleiter, dann kommen Geschäftsbereichsleiter und dann kommt der Vorstand und dann der Vorstandsvorsitzende. Ganz schön viel Hierarchie, oder? Wenn dazwischen mal irgendwo einer ist, der wirklich, ich will jetzt das Wort nicht benutzen, aber sagen wir mal, nicht so ein guter Chef ist, vielleicht auch so ein Ankläger ist, so ein Widersacher, der echt was gegen manche Leute hat oder so und sich nicht gut verhält, nicht gut ist. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ich könnte was erzählen, aber das mache ich nicht. Manche bleiben ganz schön lange in ihrem Amt, obwohl die, die über ihnen stehen, doch eigentlich sehen, was da abgeht. Aber am Ende siegt hoffentlich immer das Gute, die Wahrheit, das Recht. Ich habe solche Fälle erlebt, wo am Ende Abteilungsleiter gekündigt wurden und wo dann sogar Leute gesagt haben, die darüber standen, ich darf nicht zu viel erzählen, das kommt ja ins Internet, die Predigt, aber wo Leute dann gesagt haben, wir hätten das schon viel eher machen müssen. Wir haben an den Falschen festgehalten. Aber entscheidend ist doch, dass das Recht am Ende siegt. Und bei dem Satan wissen wir, dass es am Ende siegen wird. Und wer wären wir, lasst uns nicht in die Rolle der Freunde Hiobs begeben, wer wären wir, die wir anfangen wollten, mit Gott zu streiten, warum lässt du den Satan so lange gewähren? Er wird seine Gründe haben. Dieser Satan, mit dem werden auch wir als Gläubige noch in unserem Leben konfrontiert. Petrus schreibt in einem seiner Briefe, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Auch du musst in deinem Leben damit rechnen, dass der Satan dich angeht. Vielleicht oftmals gerade dann, wenn du echt schwach bist und das gerade gar nicht so gebrauchen kannst und auch gar keine Kraft hast, gegen ihn zu kämpfen. In Vers 8 sagt unser Herr, und so begegnet er dem Satan, wieder wehrte Jesus ab. Wieder, weil die erste Versuchung, die hatten wir in der Predigt letztes Jahr, da ging es darum, Jesus war ja hungrig nach 40 Tagen Fasten und der Teufel hat ihm gesagt, mach doch aus diesen Steinen Brot. Und Jesus hat mit einem Wort Gottes geantwortet. Und auch jetzt antwortet er mit einem Wort aus der Heiligen Schrift. Bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Aus 5. Mose 6 und 5. Mose 10. Das ist auch etwas, was wir lernen sollten aus diesem Abschnitt und auch aus dem, wie der Herr Jesus versucht wurde. Wenn der Herr Jesus dem Satan begegnet mit dem Wort Gottes und das Kraft und Macht hat, am Ende den Satan sozusagen auch treiben, dann wird das auch für uns das richtige Mittel sein, das Wort Gottes. Allein durch das Wort. Und Jesus sagt, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Und das hatten wir eben auch schon von Gott im Alten Testament, 5. Mose 6, als Aufforderung bekommen. Wie oft meinen wir, dass wir noch etwas dazunehmen können zu unserem Glauben? In der Theologie gibt es da so einen Fachausdruck für Synkretismus. Man versucht, verschiedene Philosophien, vielleicht sogar Religionen so zusammenzumischen, aus allem das Beste. Ist doch überall ein bisschen Wahrheit drin. Man muss die Schrift schon genau kennen. Und manchen Synkretismus würden wir dann auch entlarven, wenn wir die Schrift genau kennen und sagen, nee, das passt nicht zu unserem Herrn. Und auch Jesus antwortet hier mit der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Der Teufel hat ja gar nicht verlangt, dass Jesus den Herrn, seinen Vater, nicht mehr anbeten sollte. Hat er hier nicht gemacht. Und der Teufel hat ja sogar gesagt, diese Macht, die ist mir ja auch übergeben worden. Das heißt, im Grunde erkennt der Teufel hier ja den Gott, den Vater Jesu Christi an, als auch über ihn stehend. Er sagt ja, mir ist sie übergeben. Von wem denn? Ja, von Gott. Gott hat dem Teufel diese Macht übergeben und der Teufel als der Herrscher dieser Welt, sagen wir mal Minister, ne, Minister für den Kosmos, kann jetzt auch an seine Staatssekretäre vielleicht, die dann in seinen Dienst treten, gewisse Macht und Rechte abgeben. Ja, hat er wahrscheinlich recht. Der Satan wahrscheinlich recht hier. Aber Jesus will kein Staatssekretär von diesem Minister werden, weil er weiß, was das für ein Minister ist. Und überhaupt, als Kind Gottes sollen wir eben, und das ist das Wort hier, bete allein den Herrn, deinen Gott an. Keinen Engel, keinen anderen Menschen, kein System, keine Philosophie und auch nicht den Mammon. Das hat der Herr Jesus später auch nochmal aufgegriffen. Kein Mensch kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Was ist Mammon? Geld, Geldgier, mehr haben wollen, besitzen. Das soll nicht dein Fürst werden und auch nichts anderes. Damit sind wir durch unseren Abschnitt durch. Ich hoffe, dass du was mitnimmst. Das jetzt nicht nur Theorie war. Allein durch das Wort. Lasst uns tief gründen in das Wort. Und Leute, ihr kommt nicht drum rum, ihr müsst die Bibel lesen oder hören. Es gibt so viele Hörbücher auch schon. Ihr kommt nicht drum herum, sonst werdet ihr von jedem Wind der Lehre eingefangen und weggetrieben. Und der Satan hat so leichtes Spiel mit euch dann. Wir müssen uns tief gründen in der Schrift, damit wir mit den richtigen Worten dem Satan und allen Verführungen begegnen können. Ich habe die erste Predigt zu diesem Thema mit diesem Vers beendet und das möchte ich auch jetzt tun. In Hebräer 2, Vers 18 heißt es, weil er selbst gelitten hat, unser Herr Jesus, weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Ihr Lieben, uns wird nicht jede Probe erspart. Uns wird auch nicht jedes Leid erspart. Als der Herr Jesus auf dieser Erde war, heißt es, hat er jeden gesund gemacht, der krank zu ihm kam. Wer das Neue Testament kennt, weiß, dass in dieser Zeit, in unserem Zeitalter, diese Verheißung nicht besteht. Aber es besteht die Verheißung, dass der Herr bei uns ist. Und in allem, was wir an Erprobung, an Anfechtung, an Krankheit, an Leid und vielleicht sogar an Tod durchzuleben haben, möchte er bei uns sein, möchte uns an die Hand nehmen. uns Tröster und Begleiter sein. Die Verheißung haben wir und daran haltet fest. Amen.